Schönen guten Tag, Geschwister. Geschwister, jetzt sind wir durch die Passasaison durch, die Tage der ungesäuerten Brote, mit der wunderbaren Bedeutung, die diese Tage für uns hatten. Das passt dann natürlich ganz besonders. Und ich möchte heute in diese Predigt mich auf eine Zeitperiode konzentrieren, nach der Auferstehung Jesu Christi und bis zu dem Zeitpunkt, wo er in Himmel aufgenommen wurde, also ungefähr 40 Tage später, also vor dem Pfingsten. Ich glaube, dass es eine sehr, sehr interessante Periode ist und ich glaube, dass wir einiges davon lernen können, weil Jesus hat mit den Jüngern sehr viel zu tun gehabt. Er ist ihnen öfters erschienen und hat ihnen sehr viel gesagt. Ehe wir aber uns mit diesen Ereignissen befassen, möchte ich ganz kurz die Bedeutung, den Symbolismus des Schwingopfers kurz ansehen. Lesen wir erst einmal in 3. Mose Kapitel 23, angefangen mit Vers 9. Das ist 3. Mose Kapitel 23 und angefangen mit Vers 9. Lesen wir über das Schwingopfer. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage, Vers 10, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, und es aberntet, so sollt ihr die erste Garbe eurer Ernte zu dem Priester bringen. Vers 11, der soll die Garbe als Schwingopfer schwingen vor dem Herrn, dass sie euch wohlgefällig mache. Das soll aber der Priester tun am Tag nach dem Sabbat. Also, Gott hat mit der Lebensmittelernte in Jerusalem, in Israel, er hat diese Lebensmittelernte gebraucht als Sinnbild für eine weitere Ernte, eine Ernte in der Zukunft, eine Ernte von Seelen. Um Pfingsten herum war die Saison das war die Saison der früheren Getreideernte. Diese erste Garbe stellte den auferstandenen Christus dar. Sie musste vom Vater akzeptiert werden. Später werden wir ein bisschen mehr darüber sprechen. Genau wie Christus vom Vater für uns akzeptiert werden musste. Es war an dem Tag nach dem Sabbat, der wöchentliche Sabbat, während den Tagen der ungesäuerten Brote, dass der auferstandene Christus dem Vater präsentiert werden musste für uns. Und es war an diesem Sonntagmorgen, der Tag nach dem wöchentlichen Sabbat, dass Jesus Christus Maria von Magdala erschienen war. Als sie ihn wiedererkannt hatte, wollte sie ihn natürlich vor Freude sofort umarmen. Das wollte sie natürlich. Er sagt aber sofort, rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Also noch nicht als Symbol für diese Schwingopfer. Ich bin noch nicht vom Vater akzeptiert worden für euch. Lesen wir in Johannes ganz kurz. Johannes Kapitel 20 und Vers 17, was ich eben zitiert habe, ein bisschen mehr spricht Jesus zu ihr. Das ist, als sie ihn umarmen wollte, spricht Jesus zu ihr. Das ist Johannes 20, Vers 17. Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Vers 18, Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Also, dann am selben Abend, das werden wir später sehen, am selben Abend, also das war Sonntag wahrscheinlich in der Früh, hat er das Maria von Magdala gesagt. Und dann am selben Abend später erschien er den anderen Jüngern und sie dürfen ihn anrühren, sie dürfen ihn antasten. Christus war das Schwingopfer. Er fuhr auf in den Himmel, wurde vom Vater akzeptiert und kam wieder runter. Also das müssen wir so verstehen, mit dem Schwingopfer. Und an dem Sonntag wurde er von dem Vater akzeptiert für sie, für die Gruppe damals, für die Jünger. Also das Schwingopfer versinnbildlicht den auferstandenen Christus. Das Passa stellt dar, dass das Opfer Jesu Christi für die ganze Menschheit, das wissen wir wohl. Nach seiner Auferstehung, wie wir gesehen haben, ging er zum Vater und wurde von dem Vater akzeptiert, wahrscheinlich an dem Sonntagmorgen. Und so hat Christus die Bedeutung des Schwingopfers praktisch verkörpert, versinnbildlicht. So wurde er nach dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15 und Vers 20, zum Erstling unter denen, die entschlafen sind. Das war 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 20. Und dadurch, dass Gott ihn als Opfer für die Menschheit akzeptiert hatte, können die Gläubigen jetzt die Sünden überwinden und von ihrem Leben entfernen. Ohne die Erfüllung dieses Teils des Symbolismus wäre das unmöglich gewesen. So sehen wir, dass die Auferstehung und die Akzeptanz Christi von seinem Vater für uns von grundlegender Wichtigkeit sind. Lesen wir 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 14. 1. Korinther, Kapitel 15 und Vers 14. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unser Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Also wenn er nicht auferstanden wäre, und das ist er aber, das wissen wir, wenn er vom Vater nicht akzeptiert wäre, dann wäre das alles umsonst. Aber dieser Symbolismus ist tatsächlich erfüllt worden. Okay, kleinen Moment. Nun, lassen wir uns jetzt ein bisschen die Ereignisse anschauen, die innerhalb von dieser Periode von ungefähr 40 Tagen, nach dem Tod natürlich und dann nach der Auferstehung Jesu Christi, geschehen sind. Lesen wir zuerst einmal, Moment, ich mache zuerst ganz, ganz kurz einen Zusammenschluss. Wir wissen, dass in dem Jahr, als Christus gekreuzigt wurde, als er getötet wurde, er wurde an einem Mittwoch getötet. An einem Mittwoch gegen, sagen wir mal, Spätnachmittag. Der musste, laut der Schrift, musste er 3 Tage und 3 Nächte im Grab liegen. Und das ist auch so geschehen. Also Mittwoch, Spätnachmittag bis Samstag, Spätnachmittag, am Samstag, Spätnachmittag, so ungefähr, wir wissen nicht genau die Uhrzeit, der ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Also die ganze Christenheit, vermeintliche Christenheit, glaubt, oh nee, der ist am Sonntag in der Früh auferstanden. Nee, das ist nicht der Fall. Wir wissen ganz genau, dass er am Samstag eigentlich, Spätnachmittag, auferstanden war. Als die Frauen zum Grab kamen am Sonntag in der Früh, das war tatsächlich Sonntag in der Früh, als sie dorthin kamen, war er schon weg, er war schon auferstanden. Das war Sonntagmorgen, wie ich gesagt hatte, als sie zur Grabstätte kamen. Und die hatten sogar unter sich gesprochen, ja, die waren unterwegs zum Grab, zur Grabstätte, hatten sie gesagt, ja, wie machen wir das mit dem großen Stein? Das war anscheinend so ein runder Stein, ein sehr, sehr großer, das Grab versiegelt wurde. Ja. Die haben gesagt, ja, wie schaffen wir das weg? Wie kommen wir überhaupt rein? Weil sie wollten ihm mit verschiedenen, wie sagt man, Spezien und balsamieren. Und der Stein war aber weg und er war weg. Da waren 2 Engel drin, 2 Männer, und die hatten mit den Frauen gesprochen. Und dann sind sie zurückgegangen zu den Jüngern, haben das erklärt, wir haben, das Grab war auf und der Christus war weg. Die haben sie gar nicht geglaubt. Stell dir mal vor, die haben sie gar nicht geglaubt. Lesen wir jetzt in Johannes 20, Johannes Kapitel 20, angefangen mit Vers 11. Johannes 20, Vers 11. Gut, Maria war noch an der Grabstätte. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab, Vers 12, und sie zwei Engel im weißen Gewänder sitzen. Einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Vers 13, und sie sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Vers 14. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen, weiß aber nicht, dass es Jesus ist. Sie hat ihn gar nicht wiedererkannt. Da spricht Jesus zu ihr: Ja, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Und sie meint, dass es der Gärtner wäre und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen? So sag mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Dann Vers 16 spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Meister, sie hat ihn wieder erkannt. Spricht Jesus zu ihr, Vers 17: Rühr mich nicht an, das hatten wir vorher gesagt, rühr mich nicht an. Natürlich, Rabuni, Rabbi, Rabbi, sie war außer sich vor Freude. Er war tatsächlich noch am Leben oder wieder auferstanden. Sie wollte ihn umarmen, er sagte: Nein, noch nicht. Rühr mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater, gehe aber hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auch zu meinem Vater, etc. Das hatten wir schon gelesen. Also sie durfte ihn nicht anrühren, dann später am selben Tag konnten die anderen, als er den anderen erschienen war, sie durften ihn antasten, anrühren. Also war er schon zum Vater aufgefahren und wieder zurück, akzeptiert von dem Vater. Lesen wir jetzt, ich werde nicht alle Erscheinungen von Jesus Christus durchgehen, da waren viele. Er hat sieben Jüngern, die waren in einem Schiff und haben gearbeitet, er ist denen erschienen und eine Gruppe von 500 Anhängern ist er erschienen und so weiter. Also vielen Leuten ist er erschienen, aber ich werde nicht alles durchgehen. Lesen wir jetzt in Lukas Kapitel 24, Lukas Kapitel 24, angefangen mit Vers 13. Das ist die Geschichte von einer von seinen Erscheinungen. Da waren zwei Jünger, zwei Anhänger von Jesus, von Christus, nach seinem Tod. Sie wussten nicht, dass er wieder auferstanden war. Entweder sie wussten das nicht oder sie hatten davon gehört und glaubten das nicht. Das wissen wir nicht ganz genau. Auf jeden Fall, die gingen weg von Jerusalem zu einem Dorf mit dem Namen Emmaus. Zwei Leute, der eine hieß, Moment, vielleicht ist der Name nicht da, Kleopas. Und der andere, glaube ich, wird nicht benannt. Jedenfalls, die gingen einfach, das werde ich zusammenschließen, die gingen einfach auf der Straße Richtung Emmaus, diesem Dorf außerhalb von Jerusalem, und hatten miteinander gesprochen. Und Jesus Christus, der auferstandene Jesus Christus, erschien hinter ihnen, kam ihnen auf ihnen zu und sagte: Ja, was seid ihr so traurig, Jungs? Und die sagten: Ja, hast du nicht gehört von dem ganzen Trarada in Jerusalem? Die haben Jesus Christus gekreuzigt, der ist tot, und ja, was sollen wir jetzt machen? Und die haben angefangen zu sprechen und so weiter. Ihr könnt euch diese Geschichte lesen. Das wäre so ungefähr von Vers 13 bis Vers 32. Moment, 32 so ungefähr. In Vers 32, sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Der hat mit denen über Prophezeiung und alles gesprochen. Er hat denen einiges erklärt. Dann sprachen sie, Vers 34, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Also das war eine Erscheinung. Jesus Christus ist denen erschienen und hat mit denen gesprochen. Und die haben endlich mal geglaubt. Es gibt eine andere Geschichte. Gehen wir zurück zu Johannes Kapitel 20, Johannes 20 und Vers 19. Johannes 20 und Vers 19. Johannes Kapitel 20, Vers 19 am Abend, aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Ich kann mir vorstellen, dass die erschrocken waren. Auf einmal, da ist er, ja. Friede sei mit euch, sagte er. Vers 20, und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Das ist wahrscheinlich ein Grund dafür, dass Maria gleich nachdem er auferstanden war, er ist ihr erschienen und sie hat ihn gar nicht wieder erkannt. Er sah so aus, als ob er durch die Mangel gegangen wäre. Ja? Und er zeigte denen die Hände, also mit den Löchern natürlich. Und die Seite, er wurde mit einem Speer praktisch aufgespießt oder aufgeschlitzt von einem Soldat. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Vers 21, da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und da sprach er davon, dass die rausgehen sollten, dass sie andere Leute taufen sollten und so weiter. Sehr, sehr wichtig. Aber darauf wollen wir in diesem Moment nicht konzentrieren. Halt die Tatsache, dass er denen erschienen war. Und kleinen Moment, Vers 24, interessant, Vers 24, immer noch in Johannes Kapitel 20. Thomas aber, der Zwillinge genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen. Also die ganze Gruppe war zusammen, aber Thomas nicht, der war nicht dabei. Da sagten, Vers 25, da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Ja, der glaubte das einfach nicht. Ich war nicht dabei. Ihr sagt mir das, aber das glaube ich euch nicht. Ich müsste selbst die Finger in seine Nägelmale reintun und sehen, dass er mit dem Speer gestochen wurde. Dann würde ich das glauben. Da müssten wir uns auch fragen. Ich meine, wir haben Jesus Christus niemals gesehen. Glauben wir? Glauben wir? Tatsächlich glauben wir? Ich weiß die Antwort schon. Sicher glauben wir. Aber manches Mal ist es nicht leicht. Manches Mal ist es überhaupt nicht leicht. Und es war für Thomas, das heißt hier Thomas der Zwilling, auf wahrscheinlich, ob das Aramäisch oder Lateinisch war, Didymus, also der Zwilling, Didymus. Jedenfalls, er glaubte nicht. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, immer noch in Johannes 20, eine Woche später, das ist in Vers 26, Johannes 20, Vers 26, und nach 8 Tagen, also ein bisschen mehr als eine Woche, waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Also ihr seht, ich meine, wir könnten einige Stellen lesen, wo Christus den Jüngern erschienen war. Das ist einmal. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Ich kann mir vorstellen, dass alles abgeschlossen war, Fenster alles, die wollten nicht gesehen werden, weil die waren Anhänger von Jesus Christus, ja, und die hätten bestimmt Angst, dass die irgendwie geschnappt werden und ins Kerker landen würden. Christus einfach wieder erschienen, mitten unter ihm. Friede sei mit euch. Und das ist auch wichtig, und wir werden ein bisschen später darauf zurückkommen zu sprechen. Friede sei mit euch. Haben wir Frieden? Haben wir innerlich einen Frieden? Christus will das. Vers 27, danach spricht er zu Thomas, Also ich möchte nicht in Thomas seine Schuhe stecken in diesem Moment. Danach er weist ihn nicht zurück, aber er sagt, danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ja, vielleicht war das doch ein bisschen eine Zurechtweisung. Du hast davon gehört und ich weiß das ganz genau. Du hast davon gehört, aber du hast nicht geglaubt. Also steck deinen Finger hier mal rein und hier deine Hand hier rein. Glaubst du jetzt? Sei gläubig, sagte Christus ihm. Gut, ich meine, ich will nicht Christus eine schlechte Einstellung unterstellen, das nicht. Aber er hat bestimmt ihm gezeigt und gesagt, ja, das lesen wir. Sei gläubig, sondern sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas, Vers 28, antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Vers 29, spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Bravo, sehr gut, freue mich. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das sind wir. Wie gesagt, wir wissen ganz genau, Christus haben wir nie gesehen, ja, aber wir glauben. Und selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Vers 30, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Also deshalb sage ich, da waren so viele Gelegenheiten, so viele Ereignisse, wo Jesus denen erschienen war und denen was gesagt hat oder gelehrt hat. Die sind nicht alle in diesem Buch geschrieben. Vers 31, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und das glauben wir auch. Das glauben wir auch. Lesen wir jetzt, da könnt ihr lesen, Matthäus Kapitel 28, ich schaue mal kurz, Matthäus Kapitel 28, Vers 16, Matthäus 28, Vers 16, aber die 11 Jünger gingen nach, stimmt das, Moment, Matthäus 28, 16, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Vers 17, und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten, und ja, Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Vers 19, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt in Ende. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich komme ein bisschen später darauf zurück. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt in Ende. Wir sind noch nicht so weit. Vielleicht sind wir jetzt etwas näher, aber so weit sind wir noch nicht. Das heißt, dass Jesus Christus noch bei uns ist auch. Ja? Und dann Apostelgeschichte lesen wir ganz kurz. Apostelgeschichte, Kapitel 1, angefangen mit Vers 3. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Und fangen wir mit Vers 3 an. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise, das haben wir einige davon gelesen, als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also Jesus Christus sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Ja. Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Vers 5, denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen, also das war kurz vor Pfingsten, ja, und am Pfingsten wurde der Heilige Geist gegeben und konnten sie dann den Heiligen Geist empfangen und Leute im Namen des Heiligen Geistes auch, im Namen des Vaters, des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes taufen. Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und wir sind Nachfolger Christi, wir sind auch Zeugen. Wir sind Zeugen Christi. Und wir können auch davon sprechen, und das machen wir auch. Das predigen wir auch, und das können, und wie wir schon sehr oft gesagt haben in letzter Zeit, unser Leben, wie wir uns verhalten, unser Leben ist eine Predigt praktisch. Unser Leben ist ein predigendes Evangelium. Nicht das einzige, auf keinen Fall, aber das, was wir, jeder von uns persönlich machen kann. Gehen wir jetzt... ich habe noch nicht zu Ende gelesen hier. Das war Vers 8 und dann Vers 9. Wir sind immer noch in Apostelgeschichte Kapitel 1 und jetzt Vers 9. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Waren das die zwei, die am Grab waren? Wissen wir nicht. Ist eigentlich nicht sehr wichtig, aber Vers 11, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, so wird er wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Also Jesus Christus wird dann wiederkommen. Das wissen wir. Das sind viele andere Bibelstellen, Prophezeiungen, die davon sprechen, dass Jesus Christus zurück zu dieser Erde kommen wird und dass er endlich mal die Regierung Gottes etablieren wird hier auf Erden. Und wir freuen uns natürlich sehr, sehr, sehr darüber. Ja, aber wiederum, da haben wir gesehen, Christus ist denen erschienen, die waren zusammen, die hatten sich versammelt in einem verschlossenen Saal und da erschien er, Jesus Christus, und sagt, Friede sei mit euch. Und ich stelle die Frage, haben wir diesen Frieden? Haben wir diesen innerlichen Frieden? Johannes Kapitel 6 lesen wir was ein bisschen man trüben könnte. Johannes Kapitel 6. Man würde denken, ja, die Jünger, die haben an ihn geglaubt und die waren bestimmt immer bei ihm, auch wenn sie nicht ja sofort mit der Auferstehung, die haben das nicht sofort geglaubt, die haben ihn dann aber mehrmals gesehen und dann haben sie geglaubt. Da würde man denken, die würden immer bei ihm bleiben. Aber schon vorher, schon vor seinem Tod, Johannes Kapitel 6 und Vers 66 lesen wir, Johannes 6, Vers 66, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Also schon vor seinem Tod natürlich, da waren Leute, die sich als Anhänger, als Nachfolger ausgegeben hatten. Dann haben, ich weiß nicht, ob er irgendwas gesagt hat oder irgendwas ist geschehen und dann haben sie gesagt, nee, das interessiert mich jetzt nicht mehr, wir gehen weg. Leider. Ich meine, ist das möglich, dass Leute Jesus Christus verlassen, dass Leute die Kirche verlassen? Sicher, das wissen wir alle. Das wissen wir alle, dass es möglich ist. Es ist auch bei uns möglich, wenn wir nicht, sagen wir mal, ganz klar im Kopf haben, warum wir hier sind, was wir hier tun. Was macht Gott mit uns? Existiert Gott überhaupt? Ja, das wissen wir. Das ist klar. Was macht er mit uns? Hat er einen Plan für die Menschheit? Ja, das wissen wir auch. Glauben wir fest dran? Weil wenn nicht, dann könnten wir auch irgendwann mal weggehen wie die anderen. Wie andere, die das machten. Vers 67, da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Ich kann mir vorstellen, dass er... Tja, wenn nicht deprimiert, ja, ein bisschen entmutigt war. Da sind viele Leute weggegangen. Wollt ihr auch weggehen? da antwortete Vers 68, antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und das haben wir auch geglaubt und gekannt und wir wissen das. Und wir haben das Wort Gottes in schriftlicher Form oder elektronischer Form, je nachdem. Wir haben das Wort Gottes und dadurch kennen wir Gott. Können wir Gott den Vater kennen, können wir Jesus Christus seinen Sohn kennen. Und wir sollten nicht weggehen, wir sollten nicht den Glauben verlieren. Aber ich kann euch versichern, es gibt ein Wesen in diesem Universum, der möchte es so gerne, dass wir den Glauben verlieren. Und ihr wisst, wen ich meine. Satan möchte nicht, dass wir festbleiben, dass wir feststehen. Er möchte das nicht. Philipper Kapitel 1, Philipper Kapitel 1, Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi, damit, ob ich komme oder euch und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft für den Glauben des Evangeliums. Es hat nicht damit zu tun, ich habe Jesus Christus tatsächlich gesehen. Wir haben ihn nicht gesehen. Wir müssen trotzdem glauben und wir glauben auch. Und ich meine, der Geist, der uns bindet, der uns zusammenfügt, der uns zusammenhält, das ist der Geist Gottes. Ich meine, um ganz ehrlich zu sein, wie doof ist das? Ich stehe hier in London in einem Zimmer, in meinem Schlafzimmer mit einer Kamera und ein paar Lampen und spreche zu den Wänden. Also ihr seid nicht hier, ja? Und ihr seid zu Hause, jeder für sich, vor einem Computer. Ich meine, sowas Doofes. Ich will nicht davon wegnehmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir nicht durch den Geist Gottes verbunden wären, dann wäre das doof. Wenn wir nicht eine Einigkeit durch Christus hätten, dann wäre das unsinnig, was wir hier machen. Das ist aber nicht unsinnig. Unser Glauben hält uns zusammen. Unser Glauben, der Heilige Geist Gottes, die Kraft des Geistes Gottes, gibt uns die Kraft, zusammen zu bleiben, Einigkeit zu bewahren. Und das ist wirklich eine wunderbare Sache und eine Sache, die man nicht sehr oft in der heutigen Welt sieht. Nicht sehr oft. Also, Paulus sagt, ob ich da bin oder nicht da bin, die Einheit, die Standhaftigkeit ist wichtig. Ob ich komme oder und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr in einem Geist steht und einmütig mit uns kämpft. Und das machen wir gerade jetzt. Wir stehen einmütig in einem Geist und wir kämpfen für den Glauben. Kämpft für den Glauben des Evangeliums. Vers 28. Und euch in keinem Stück erschrecken lasst von den Widersachern. Und ich möchte das betonen, wie ich früher sagte, Satan, unser Gegner, Satan, der Gegner Gottes, Satan möchte sehr, sehr gerne, dass wir keine Einheit unter uns haben. Er möchte ganz gerne, dass wir zerstreut werden, dass wir alle sagen, ja, ich gehe fischen, ich will nicht mehr damit zu tun haben. Das möchte er. Er möchte gerne, dass wir den Mut verlieren. Das möchte er gerne. Und euch in keinem Stück erschrecken lasst vor den Widersachen, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Also Gott gibt uns die Kraft, zusammen zu bleiben, die Einigkeit zu bewahren, die Einigkeit im Geist, im Heiligen Geist, im Geist Gottes. So können wir unser Glauben aufrechterhalten und zusammenbleiben und nicht wie das hier steht, in keinem Stück uns schrecken lassen. Das dürfen wir nicht, das wollen wir nicht, das müssen wir nicht, weil Gott wird uns beistehen. Und jetzt kehren wir zurück zu diesem Johannes Kapitel 20, ganz kurz. Johannes Kapitel 20, und wo war das? 26, als Jesus innerhalb von diesem Raum, dieser Saal, wo sie sich versammelt hatten, er ist einfach denen erschienen und sagte: Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Also, ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt ruhig sein. Ihr könnt an die Kraft des Heiligen Geistes glauben. Philipper Kapitel 4 und Vers 7. Philipper Kapitel 4 und Vers 7. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und das sollte auch unser Gebet sein. Vielleicht täglich in den Krisenzeiten, in der wir uns befinden. Vielleicht sollten wir täglich darum bitten, dass der Friede Gottes mit uns sei. Und dieser Friede ist höher als alle Vernunft. Und dass unsere Herzen, unsere Sinne bewahrt werden in Christus Jesus. Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6 und Vers 16. Johannes Kapitel 6 und Vers 16. Am Abend aber gingen seine Jünger hinab an den See, stiegen in ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Das ist nach seinem Tod die hatten ihn schon ein paar Mal gesehen, ja. Er ist denen schon erschienen. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und an diesem Tag, Vers 18, und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Entschuldigung, was sage ich? Das war nicht nach seinem Tod. Das war, als er noch lebendig war. Und der See wurde aufgewühlt von einem starken Wind. Vers 19, und als sie nun etwa eine Stunde gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem Wasser gehen. Und nah an das Boot kommen und sie fürchteten sich. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ein Mensch, der Sturm wühlt und da sieht man so ein bisschen durch den Nebel, durch den Tropfen, ein Mensch, der auf dem Wasser geht. Ja, die waren erschrocken. Sie fürchteten sich. Vers 20, er aber sprach zu ihnen: Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn ins Boot nehmen. Sogleich war das Boot am Land, wohin sie fahren wollten. Ich lese nur diese paar Schriften aus dieser Geschichte, um zu unterstreichen die Tatsache, er sagte: Friede sei mit euch, ihr braucht euch nicht fürchten, ich bin da. Er war mit ihnen, er war körperlich, physisch mit ihnen, er kam auf dem Wasser zu ihnen ins Boot und er war mit ihnen physisch. Und ich sage, er ist auch mit uns. Er ist auch mit uns. Nicht physisch, aber er ist auch mit uns. Und deshalb sollten wir auch keine Angst haben. Wir leben in Zeiten jetzt, das sind ängstliche Zeiten. Um ganz ehrlich zu sein, das sind ängstliche Zeiten. Da ist diese Pandemie über uns hergekommen, in Deutschland, England, USA. Und die Experten sagen, oh, das wird jahrelang dauern, vielleicht ein paar Jahre dauern, bis dies oder jenes geschieht. Und das wissen wir nicht. Und es ist, da könnte man sehr leicht Angst haben. Wir brauchen aber keine Angst zu haben. Das heißt nicht, dass keiner von uns sterben wird. Ich meine, wir werden alle irgendwann mal sterben. Ob ich von diesem Virus sterbe oder was anderes sterbe. Wir werden alle sterben, das wissen wir. Aber ängstlich sein, fürchten und oh, was ist dann hier los? Nee, wir wissen, dass Gott am Steuern ist. Das wissen wir. Wir haben Glauben. Wir glauben, dass Jesus Christus bei uns ist. Und das ist er. das sollte uns einen innerlichen Frieden geben. Das sollte uns einen innerlichen Frieden geben. Die Frage ist, haben wir diesen Frieden? Vielleicht sollen wir darüber nachdenken. Dann lesen wir, das werde ich in der Elberfelder Version lesen, weil es ein bisschen klarer ist. Kleinen Moment. In Matthäus Kapitel 16, Matthäus Kapitel 16, Vers 24. Ich lese das hauptsächlich aus der Elberfelder, weil das, da sind ein paar Wörter zu diesem Vers hinzugefügt, die bei Luther nicht da sind, auch in den englischen Übersetzungen. Es gibt Übersetzungen, wo es da ist und auch andere, wo es nicht da ist. Der Sinn ist aber richtig und deshalb möchte ich das lesen. Das ist Matthäus 16 und Vers 24. Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und in der Elberfelder und folge mir nach. Das steht, dieses und folge mir nach steht in der Luther-Version nicht. Weiß ich nicht warum. Auf jeden Fall. Wenn jemand Jesus Christus nachfolgen will, dann muss er sich selber verleugnen und Christus folgen. Und das ist nicht leicht. Das ist überhaupt nicht leicht. Da sollten wir uns vielleicht auch die Frage stellen, verleugnen wir uns selbst, um Christus nachzufolgen? Oder ist es auch manchmal der Fall, dass, ja, ich sollte mich verleugnen, ich sollte dies oder jenes nicht tun, weil ich weiß, dass es nicht ganz richtig ist, aber ich möchte es so gerne. Also ich verleugne mich nicht, ich werde einfach machen, was ich will. Kommt ab und zu mal vor, dann müssen wir bereuen, Reue zeigen, uns ändern. Aber es bleibt die Frage, verleugnen wir uns selbst, um Christus zu folgen? Sagen wir, ich will nicht meinen Weg gehen, ich will den Weg Gottes gehen. Offenbarung Kapitel 18, Offenbarung 18 und ja, fangen wir mit Vers 1 an. Offenbarung 18, 1, nach diesem sah ich einen anderen Engel auf dem Himmel herabkommen, der große Gewalt hatte und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Das ist noch in der Zukunft, das werden wir noch erleben. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gewahrsam jedes unreinen Geistes und so weiter und so fort. Babylon, das System von heute. Das babylonische System existiert überall in der Welt. Satan ist das Oberhaupt von diesem System. Er ist derjenige, der das treibt, der das in der Welt verbreitet. Das System wird aber fallen. Es wird fallen, es wird zusammenfallen. Es wird nicht mehr die Oberhand haben. Kommen wir ein bisschen weiter und das wissen wir, das ist praktisch eine Prophezeiung und wir wissen, dass es so passieren wird in einer Zukunft. Es ist noch nie passiert. Im Moment leben wir mittendrin. Wir leben in Babylon. So ist das. Leider. Hier ist der entscheidende Faktor. Vers 4. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werden und damit ihr nicht empfangt von ihren Plagen. Nun, das bedeutet nicht, dass wir alle den nächsten Flug für, was weiß ich, Jordanien nehmen sollen. Könnten wir sowieso nicht, es gibt keine Flüge. Aber wir sollen uns alle irgendwo auf einem Berggipfel versammeln und raus aus der Welt kommen. Nein, hier sprechen wir philosophisch innerlich müssen wir von Babylon herauskommen. Wir müssen uns selber verleugnen, das heißt nicht nachgeben, oh, das will ich und das will ich und das ist so sehr attraktiv und das möchte ich haben. Satan wird uns allerhand Sachen vorgaukeln, die wir haben möchten. Wir müssen Nein sagen und sagen wir mal, in unserem Sinn, in unserem Kopf müssen wir herauskommen aus dieser Welt. Geht aus Geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werden und damit ihr nicht empfangt ihren Plagen. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel und Gott hat ihre Ungerechtigkeit gedacht. So, wir wollen Christus folgen, wir wollen den Weg Gottes folgen, wir wollen das tun, was Gott von uns erwartet. Und Jesus Christus sagte den Jüngern auch, folge mich nach. Noch was in Johannes Kapitel 20, gehen wir wieder zurück ganz kurz, Johannes Kapitel 20 und Vers 31. Johannes Kapitel 20 und Vers 31, das hatten wir schon gelesen. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Das ist wiederum die Frage, glauben wir? Glauben wir tatsächlich? Das müssen wir. Ich stelle nicht in Frage, dass wir, vielleicht ihr habt nicht den Glauben. Aber wir müssen uns selber diese Frage stellen. Und vielleicht sogar öfters. Glaube ich tatsächlich? Bestimmt das mein Leben? Ist das mir die treibende Kraft im Leben? Markus Kapitel 9 und Vers 23. Markus Kapitel 9, Vers 23. Und ich werde nicht diese ganze Geschichte lesen. Ihr könnt das für euch zu Hause lesen. Wir kennen die Geschichte. Da kam ein Mann mit einem Sohn. Der Sohn war von einem Dämon besessen und er hat sich ins Feuer geworfen, ins Wasser geworfen und so weiter und so fort. Und Christus wollte den Dämon austreiben. Vers 23, Moment. Vielleicht sollten wir Vers 22 lesen. Und oft hat er ihn sogar ins Feuer geworfen. Das ist der Vater, der von seinem Sohn spricht und von diesen Dämonen, diese dämonische Kraft, ihn sogar ins Feuer geworfen und ins Wasser, und um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilft uns. Vers 23, Christus aber sprach zu ihm, was das wenn du kannst betrifft, den Glaubenden ist alles möglich. Das ist immer noch Elberfelder. Ich gehe dann kurz zurück zu Luther. Und wo waren wir? Vers 23, Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Alle Dinge sind uns möglich. Wir werden durch diese Krise durchkommen, mit Hilfe Gottes. Sicher, das ist möglich. Nicht nur möglich, es wird auch so geschehen. Gott wird uns helfen. Er wird uns schützen. Und ich sage schützen, das ist keine Versicherung, dass niemand sterben wird. Das liegt in Gottes Hand. Das ist unsere Zukunft, unser Wesen, unser Leben ist in Gottes Hand. Aber da sagte er, alle Dinge sind möglich, dem, der glaubt. Sogleich, Vers 24, sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das sollten wir vielleicht öfters auch beten. Wir glauben, hilf unser Unglauben. Hilf uns, wo das nicht so ganz klappt. Wir brauchen deine Hilfe. Gott, hilf uns. Dann lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir hatten ganz kurz in Johannes gelesen, oder hatten wir eigentlich nicht gelesen. Ihr könnt zu Hause lesen, in Johannes Kapitel 21. Da ist die ganze Geschichte, wo die sieben Männer sind auf dem Schiff und haben gearbeitet. Christus ist zu denen gekommen wieder. Das ist nach seiner Auferstehung. Und er hat mit denen gesprochen. Er sagt, ja, ihr sollt meine Schafe hirten. Er hat denen praktisch den Auftrag wieder gegeben. Also in anderen Worten, tu das Werk, tu, was ihr könnt. Schauen wir mal in Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 8. Und was ich früher sagte, das ist für uns, sagen wir mal, persönlich wichtig. Apostelgeschichte, Kapitel 1 und Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und so weiter in der ganzen Welt. Und wie ich sagte, wir sind, sagen wir mal, auch Nachfolger Christi, und wir sollen auch Zeugen sein. Und wie ich sagte, unser Leben ist das Zeugnis. Unser Leben, wenn Jesus Christus tatsächlich in uns lebt, sein Leben durch uns zeigt, ja, dann sollen wir was zeigen. Sollen wir die Leute, und wiederum, ich sage nicht, ja, die Leute werden uns sagen, ja, oh, das sind Nachfolger Christi. Die werden wahrscheinlich eher sagen, Mensch, die verstehe ich nicht, aber das sind ganz gute Leute. Die sind ehrlich und die arbeiten sehr tüchtig. Ich weiß nicht warum, aber das sind gute Leute. Kann auch sein, dass es so ist. Die werden aber doch einen Unterschied sehen. Das meine ich. Die werden einen Unterschied sehen, weil wir eben anders sind, einen Unterschied vorweisen, weil wir ein anderes Spielbuch haben, sagen wir mal. Wir haben eine andere Anleitung. Wir haben andere Instruktionen. Wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes zeigt uns, wie wir uns zu benehmen haben, was wir zu tun haben. Und durch unser Leben zeigen wir das Evangelium. Durch unser Leben, das ist wiederum nicht der einzige Weg, aber das ist ein ganz persönlicher Weg, der für uns allen gilt. Der auf euch zukommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Nun, noch was hat Christus den Jüngern gesagt, und es ist auch sehr wichtig, das hatten wir schon vorher gelesen, Matthäus Kapitel 28, Vers 20, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das ist Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Ich bin bei euch alle Tage. Nicht, ja, an Wochenenden, am Sabbat bin ich bei euch, aber unter der Woche, ja, seht ihr, wie ihr vorankommt. Nein, ich bin bei euch alle Tage, immer. Bis an der Weltende. Lesen wir in Kolosser Kapitel 2. Kolosser Kapitel 2. Angefangen mit Vers 4. Kolosser Kapitel 2 und Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Das ist Paulus, der in diesem Brief an den Kolossern geschrieben hat. Denn Vers 5. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Also wiederum, Paulus sagt, ja, ich bin nicht immer bei euch. Zu der Zeit mussten sie lange Reisen auf sich nehmen und da war man monatelang weg. Gut, wenn man monatelang unterwegs ist, dann der Ort, wo man angefangen hat, da bist du nicht da. Und das waren Gemeinden, wo er gewesen war. Er sagte, ja, ich bin nicht immer bei euch, aber, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Und das sollten wir uns vielleicht auch mal fragen. Sehen andere Leute unseren festen Glauben an Christus? Zeigen wir durch unser Leben, dass wir doch anders sind, dass wir doch den Weg Gottes gehen wollen, wenn die Leute das auch vielleicht ja in diesem Leben nicht verstehen werden. Aber wir müssen den Weg Gottes durch unser Leben zeigen. Vers 7, Vers 6. Wir sind in Kolosser Kapitel 3, Vers 6. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und Vers 7, und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Und das das sollten wir auch bedenken, was hier geschrieben ist. Sind wir gewurzelt? Sind wir gegründet? Sind wir fest im Glauben? Jesus Christus möchte gerne. Der Vater, Gott der Vater möchte ganz gerne, dass wir fest im Glauben sind. Natürlich, Satan will das nicht. Er will uns alles in den Weg stellen, dass wir von diesem Weg abkommen. Das wird ihm aber nicht gelingen. Wenn wir fest bleiben, wenn wir den Glauben behalten, wenn wir die Einheit unter uns aufbewahren, wenn wir uns untereinander ermutigen. So wichtig ist das. Und jetzt mehr als je ist das wichtig jetzt, dass wir untereinander reden, dass wir einander ermutigen, dass wir miteinander sprechen, dass wir das Leben teilen. Nee, das ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Wir müssen gegründet und fest im Glauben sein. Also, heute haben wir dann einiges gesehen in dieser Periode von dem Tod Christi, von der Auferstehung Christi bis 40 Tage lang ist er den Jüngern öfters erschienen, hat er denen öfters einige Anleitungen gegeben, einiges gelehrt und auch, das gilt auch für uns, wenn wir das lesen, wir können das auch annehmen und aufnehmen und uns und so also so ein zeigen, dass wir tatsächlich den Weg Gottes gehen. Zeigen, wir können dadurch zeigen, dass wir tatsächlich Gottes Weg gehen, dass Christus in uns lebt. Wir können Frieden haben. Wir können Glauben haben. Wir können das Werk tun. Und wir können ganz, ganz, ganz sicher sein, dass Gott immer bei uns sein wird. Wir können diese Schriftstelle verinnerlichen und nie vergessen, dass wir in Matthäus Kapitel 28, lesen wir nochmal zum Schluss, Matthäus 28 und Vers 20, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und wir sollten das so gut wir können, befolgen. Und das, was uns gelehrt wurde, sollen wir auch in die Tat umsetzen, was ich euch befohlen habe. Und siehe, und das ist das Wichtigste, siehe, ich bin bei euch alle Tage, immer, bis an der Weltende. Jesus Christus ist bei uns und wird bei uns bleiben. Er gibt uns, Gott der Vater gibt uns seinen Geist. Der Heilige Geist, damit wir die Kraft haben, auch dabei zu bleiben, weil wir wissen, dass Gott immer bei uns bleiben wird.